wir sind im wirtschaftlichen Niedergang und wir haben bisher ziemlich das Glück gehabt, dass es nicht noch schneller runtergeht, weil wir ja weltweit nicht mehr mithalten können.
Was haben hier aus deiner Perspektive die Chinesen verstanden, was man hier zulande scheinbar noch nicht so wahrhaben möchte?
Das große Problem ist nicht nur die Innovationsfähigkeit der Chinesen, sondern das allergrößte Problem ist, wir können sicherlich auch gleich innovativ sein. Und wir können wahrscheinlich vielleicht demnächst, wenn wir uns wahnsinnig anstrengen, auch die gleichen Autos bauen. Aber das Kernproblem am Ende ist der Preis. Also wir werden die Preise nicht schaffen. Wir schaffen die Preise einfach nicht.
Man sagt ja immer, die Chinesen sind technologieoffener, KI-offener. Hast du das auch so wahrgenommen?
Da müssen Menschen gesessen haben, die Verantwortung tragen. Und diese Menschen mit Verantwortung müssen gesagt haben, nee, wir machen das jetzt so. Und dann sitzen wir hier in Deutschland wie die blödsten Deppen und haben unsere ganze Chemie und unseren ganzen Maschinenbauerinnen ruiniert und stellen am Ende aber fest, ja, die KI hat uns das Problem mehr oder weniger gelöst. Also die lernen, wie die Sachen sind, damit sie später da einen Roboter hinsetzen können. Wohin die Sache führt, ist Armut, Verarmung. Wir werden in den Zukunftsthemen keine Rolle mehr spielen und wir rutschen immer weiter ab.
Emanuel, die Chemie ist ja die zweitgrößte Industrie in Deutschland mit 260 Milliarden Jahresumsatz, etwa die Hälfte der Automobilindustrie. Du hast neulich mit einem Insider gesprochen in dem Bereich und der hat dir gesagt, die Branche überlebt die nächsten 2 bis 3 Jahre nicht ohne erhebliche Schäden. Kannst du das erläutern? Warum ist das so fatal, wenn die Chemie in Deutschland kippt und wieso kippen dann zwangsläufig auch alle anderen wirtschaftlich relevanten Industrien in Deutschland?
Naja, es gibt 2 Zahlen, die ganz entscheidend sind. Erstmal ist die erste Zahl so, dass der Verband der deutschen Chemieindustrie ermittelt hat, dass jeder 4. Arbeitsplatz in der Industrie an der Chemie hängt irgendwie. Natürlich geht die ganze Chemie nicht unter, weil sie verlagert sich ja nur. Also das stellen wir ja auch die ganze Zeit fest. Sie geht nach China. Also wir haben es ja auch bei BASF gesehen, sondern sie gehen aus dem Land. Wir werden weiterhin Chemie haben. Deswegen kann man die Effekte nicht so ganz bewerten, inwieweit sozusagen Dominoeffekte entstehen. Warum passiert das? Da gibt es eine zweite Zahl. 20 bis 60% aller Chemie ist Energie. Und unsere Energiekosten sind zu hoch. Und wer ist unser Wettbewerber, direkter Wettbewerber, wer die ganze Zeit Druck macht? Das ist China. Und da ist die Energie eben signifikant billiger. Wir kennen das ja, wenn wir also so über die Autobahn fahren, dann kennen wir das, wenn wir nachts die ganzen Chemieparks blinken sehen. Das gibt ja insgesamt 60 Stück in Deutschland. Und die verbrauchen Energie bis zum Umfallen. Und wenn dieses eben dann nicht mehr wettbewerbsfähig ist, dann gibt es Produkte, dann sind Kunden bereit, für diese Produkte im Zweifel mehr zu bezahlen, weil sie höher veredelt sind oder erst aus China kommen müssen. Aber dann passiert es eben auch so, dass sich das nicht mehr lohnt. Und das, was jetzt passiert, ist, dass viele Kunden sagen, nee, machen wir so nicht mehr. Wir nehmen dann lieber aus China, da ist das billiger, da rechnet sich unser Produkt besser, wenn wir im Einkauf eben das sparen. Weil ich meine, die großen Unternehmen, die das ja häufig dann weiterverarbeiten oder Mittelständler, haben alle Einkaufsabteilungen und dann sehen die Preislisten und dann sagen sie, wow, das wird hier in Deutschland immer teurer. Wo sehe ich meine Alternativen? Und dann werden die Alternativen durchgegangen und dann stellen wir fest, nee, der Lieferant, das sagt man ja so schön, wird ausgelistet, ja, und der andere Lieferant wird eingelistet. Und das ist natürlich brutal. Und so werden dann eben deutsche Produzenten, wobei das ja auch internationale Konzerne sind, die in Deutschland produziert haben, aber internationale Konzerne, dann ausgelistet und durch andere ersetzt. Die kriegen dann meistens noch so ein Schreiben, da steht dann so ganz freundlich drin, ja, also wir sind ja seit 20 Jahren verbunden und alles toll und die Qualität stimmt da auch immer und ihr seid ja auch super nett. Aber ihr müsst irgendwas am Preis tun. Wenn ihr das nicht tut, meldet euch, dann machen wir weiter. Wenn ihr das nicht tut, dann ist vorbei. Und so funktioniert's. Und so findet die Auslistung statt. Und das sind die Realitäten. Und China ist in der Chemie bis zu 30-40% billiger.
Ja, das hätte ich jetzt nämlich eh auch nachfragen wollen. Also wieso BASF unter anderem so stark nach China jetzt pusht. Also aktuell ist China nach den USA der zweitgrößte Auslandsmarkt von BASF und das Ganze möchte man verdoppeln bis 2030. Das wäre dann doppelt so viel wie in Deutschland. BASF hat jetzt neulich auch nochmal prominent etwa 5000 Stellen gestrichen. Kannst du das nochmal mehr kontextualisieren? Also du hast schon erklärt, es geht natürlich um Energie. Wie viele Arbeitsplätze hängen da dran? Man könnte jetzt auch meinen, es ist vielleicht ein Ausdruck von Effizienzsteigerung, vielleicht auch schon von KI, wenn Stellen abgebaut werden. Also es muss ja nicht immer heißen, dass es dem Unternehmen schlecht geht. Kannst du das nochmal ein bisschen weiter kontextualisieren?
Also in der Praxis ist es ganz einfach. Ich kenne mich ja im Konzernumfeld aus. Wir haben ja im Konzernbereich sehr viel archiviert. Ich archiviere ja Altsysteme und als man noch vor Ort präsent sein musste, das kenne ich auch noch, dass man da einen Auftrag gekriegt hat. Ich mache ja das, was ich mache seit vielen, vielen Jahren. Da musste man dorthin und dann sitzt man in wohl und gut klimatisierten Konferenzräumen und dann gibt es Konferenzräume. Und worauf ich hinaus will, ist, dass sitzen dann sehr, sehr intelligente Menschen, tatsächlich sehr, teilweise sehr international orientiert. Das nennt sich manchmal Head of BASF oder Bayer. Da ist alles sehr, sehr schön. Da gibt es dann Kaffee, Tee, Plätzchen, alles, was man sich so wünscht. Und dann macht einer eine PowerPoint auf und sagt, ja, also wir haben folgendes Problem. Die Kunden wollen nicht mehr so richtig, das ist zu teuer. Das ist unser Werk, dann ist das vielleicht SAP, ja. Also SAP wird dann angezeigt mit vielen Listen und dann gibt es das CO-Modul, Kosten-Controlling-Modul und so, was man so alles hat an Auswertung. Und heute mit HANA geht das ja in Sekunden, wenn man das möchte. Und stellt dann fest, wir sind so und so viel teurer als jetzt diese anderen Werke. Und wir haben da Verlust, einen sogenannten Verlustbringer, weil viele Werke in Deutschland sind sogenannte Verlustbringer und wir müssen da was tun. Und so saßen die ganz sicher auch bei BASF zusammen und haben sich das eben alles im Detail angeguckt. Und da wird ja nicht sofort eine Entscheidung gefällt, sondern das ist ja ein Prozess häufig, dass da diverse Meetings, diverse Ausschüsse, Lenkungsausschüsse und wie das alles heißt, in solchen Konzernen dann entscheiden. Und irgendwann ist dann ein Lenkungsausschuss gewesen vielleicht und dieser Lenkungsausschuss hat dann entschieden, wir gehen nach China aus zwei Gründen. Einmal ist da der größte Markt der Welt. Deswegen ist BASF nach China gegangen, weil es ein riesiger Markt ist. Wir wollen also auch da Geld verdienen. Und zweitens, wir können wahrscheinlich im Zweifel reimportieren. Und drittens, wir sind aber auch international, also für BASF, die haben überall auf der Welt Niederlassungen, ist das jetzt nicht so das Ding, zu sagen, nee, wir machen lieber China oder wir machen lieber Ungarn oder wir machen lieber Polen. Weil ja bei uns häufig immer so gesagt wird, naja, da sind hohe Hürden. Das ist ja gar nicht so. Aber das wird eben lange geplant. Und wenn die Entscheidung und diese Entscheidung fallen die ganze Zeit in deutschen Konzernen gefallen ist, das lohnt sich nicht mehr, dann gibt es auch kaum noch ein Zurück, weil man muss sich mal angucken, wie lange das gedauert hat. Das Werk in China von Planung bis das dann eröffnet wurde zuletzt, sind das 10, 15 Jahre. Und das werden die Gründe gewesen sein. Also schlicht am Ende lohnt es sich oder nicht und wie weit lohnt es sich und können wir noch mehr verdienen. Und dann muss man auch noch was sagen. Dann sagen ja unsere Berliner Politiker, ja, wo ist die Liebe zum Heimatland? Also Herr Klingbeil entdeckt zuletzt, ja, wo ist denn die Liebe? Der Patriotismus, obwohl sie selber von Patriotismus aus meiner Sicht nicht viel halten, aber in dem Moment plötzlich schon. Und da muss man auch wissen, das sind ja internationale Teams. Also in so Head-Offs-Teams, die das dann bewerten und so, heißt das vielleicht, dass da drei Inder in dem Team sind, zwei Asiaten und dann vielleicht noch ein Amerikaner und fünf Deutsche. Ja, so kann so eine Zusammensetzung sein. Und da geht es nicht um Patriotismus oder so, sondern da geht es darum, wir sind eine AG, wir wollen Geld verdienen, wir wollen auch noch in 10 Jahren am Markt sein und wir können uns das auf Dauer nicht leisten. Es kann eigentlich nur sein, weil sie noch nicht mit komplett ganzen Anlagen, also alles sozusagen abgebaut haben, dass der Vorstand dann bremst, also der Vorstand, dass er dann sagt so, ich bremse das ein bisschen.
Ja, wir werden gleich auch nochmal in aller Tiefe über KI, die technologischen Entwicklungen sprechen, welche Lösungen es gibt. Aber vorher finde ich es halt wichtig, dass wir mal verstehen, wo stehen wir hier gerade in Deutschland. Und deswegen habe ich die Chemieindustrie angesprochen, da viele, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben, wie entscheidend und elementar die Chemieindustrie in Deutschland eigentlich ist. Also man könnte jetzt sagen, ja, es geht vielen Unternehmen schlecht und da werden halt dann Stellen abgebaut. Aber kannst du das nochmal näher erläutern? Also wir haben jetzt etwa 500.000 Chemiejobs, aber da hängt ja viel mehr hinten dran, also Maschinenbau, Logistik, Automobilindustrie, die kannst du das nochmal erklären? Also
Chemie und Maschinenbau und alles, was ja Deutschland so stark gemacht hat, ist ja, dass wir quasi so eine Art Biotop sind. Also alles hat voneinander profitiert. Wir sagen jetzt zum Beispiel, wenn der Automotive weg ist, naja, dann ist er ja weg. Aber der Automotive sorgt dafür, dass wir starke Maschinenbauer gehabt haben, die sind ja, schwächeln ja alle, und dass diese Maschinenbauer dann vielleicht auf anderer andererweise sozusagen neue Produkte entwickelt haben, die weltweit führend waren, weil sie im Automotive so viel verdient haben. Das heißt, so Biotope sind schwer zu beschreiben. Wichtig ist, dass man die Biotope hat. Das heißt, wenn wir die Chemie nicht haben, kann es bedeuten, dass das dann Auswirkungen auf den Maschinenbau hat. Insofern, dass man sagt, naja, diese gewissen Produkte, die müssten wir jetzt aus China bestellen, die sind auch jetzt nicht vorhanden. Machen wir dieses Produkt überhaupt oder machen wir es nicht? Und umso mehr man sozusagen dieses vollständige Biotop, nenne ich das mal, ja, umso mehr kann man sozusagen Innovation betreiben, neue Ideen entwickeln und sich für die Zukunft aufstellen. Und da eben nochmal der Hinweis: Chemie ist jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt an der Chemie. Und wir werden natürlich dann im Zweifel die Chemiewerke, die Anlagen verlieren und dann wird das im Zweifel aus China geliefert. Und das hat halt dann Effekte, dass es auch nicht mehr vor Ort stattfindet und hat Effekte, wenn ich sozusagen ein Folgeprodukt entwickle in der Chemie und ich bin Maschinenbauer. Also ich bin Maschinenbauer und ich brauche Grundstoffe. Und ich muss daraus quasi ein Folgeprodukt erstellen. Dann muss ich mir doch am Ende die Frage stellen, wenn ich selber groß bin, warum mache ich es nicht dann gleich auch in China? Man will ja immer da, wo man sozusagen alles kriegt. Man kriegt natürlich weltweit nicht alles, aber die Chemie ist so wichtig. Das gilt ja auch zum Beispiel für die Pharma. Also die Pharma flieht ja derzeit auch. BioNTech hat sich jetzt mit 1800 mehr oder weniger verabschiedet. Novartis hat ein Werk geschlossen für Medikamentenproduktion und da spielt ja die Chemie auch eine große Rolle. Also wir brauchen ja Chemie, um dann irgendwie die Tabletten herzustellen oder und so weiter und so fort. Und wir haben ja kaum noch Medikamentenherstellung. Und wenn man demnächst keine Chemie mehr macht, warum soll ich dann nach Deutschland gehen und ein Werk bauen für Medikamentenproduktion? Also du verstehst so ein bisschen so, man guckt sich natürlich den gesamten Markt an, man guckt sich Gesamtdeutschland an und sagt, warum soll ich das dort machen? Und dann guckt man sich sein Produkt an und dann vergleicht man das mit anderen Ländern. Und da war eben Chemie im eigenen Land so stark ein Riesenvorteil. Das muss man halt ganz klar sagen. Wenn dieser Vorteil nicht mehr da ist, werden wir nicht nur Entscheidungen aus der Vergangenheit erleben, die dann einfach gecancelt werden, also Chemiewerke geschlossen, Maschinenbauer, die weggehen, weil sie sagen, wir wollen lieber näher an der Chemie sein und so. Aber wir werden vor allem auch in der Investitionsquote, die ja am Boden liegt, sehen, da will dann keiner mehr kommen, weil er sagt, naja, also da gehe ich lieber nach China oder nach Amerika, wo ich die Chemiewerke um die Ecke habe.
Ja, wir haben jetzt schon immer wieder über China gesprochen und ich hatte auch schon immer mal wieder China-Experten hier im Interview und dann liest man das ein oder andere Mal, ja, dann geht doch mal nach China, schaut euch das an. Es ist im Zweifel nicht so gut, wie es immer medial beschrieben wird. Du warst jetzt neulich vor Ort in China. Kannst du vielleicht erstmal deine ersten persönlichen Eindrücke teilen? Also was war der Höhepunkt deiner Reise? Was ist dir am meisten hängen geblieben?
Naja, also China ist natürlich viel besser, als die Medien das beschreiben. Und natürlich viel weiter weg. Die größte Überraschung, die ich hatte, ist tatsächlich diese ungeahnte Sauberkeit, die man dort hatte, diese ungeahnte Sicherheit. Also man fühlt sich nach einer Woche so, dass man eigentlich sagen kann, man kann hier fast sein Portemonnaie hinlegen und da passiert gar nichts. Dann ist es so, dass wenn man zum Beispiel in Shanghai, das ist sicherlich ein Highlight, dann auf die Skyline guckt, dann hat das nichts mehr mit unserer Welt zu tun. Da denkt man, man ist in unserem Raumschiff irgendwo anders gelandet, weil da blinkt alles, blitzt alles. Das sind super moderne Hochhäuser und, und. Und dann ist natürlich so, ich bin damals nach China, nee, damals nach Indien gegangen und ich bin jetzt nach China gegangen. Und ich kann das ja beides vergleichen, weil sie waren ja mal irgendwann gleich. Das heißt also ähnlich strukturiert und waren ja leider auch sehr arm und, und. Und dann geht es eben darum, was viele nicht sehen. Die kommen halt dahin, sehen die tollen Häuser, sagen natürlich auch, gibt auch viele Nachteile und so weiter. Aber für mich als Unternehmer ist vor allem wichtig gewesen, woher kommen die, wo gehen die gerade hin? Und was haben die eigentlich erreicht? Und was kann man dann daraus lernen, wo die vielleicht in 10 Jahren sind? Und wenn man dann zusätzlich weiß, dass die Chinesen in voller Breite den deutschen Maschinenbau mittlerweile angreifen, in voller Breite, früher ganz vereinzelt, aber jetzt in voller Breite den deutschen Automotive angreifen, in voller Breite die deutsche Chemie angreifen. Und man sieht sozusagen, was die 20 Jahre lang erreicht haben, was da eine Dynamik und ein Drive drin ist. Dann kriegt man es tatsächlich mit der Angst zu tun, also mit der Angst um Deutschland zu tun. Und das war sozusagen so ein bisschen die Lehre daraus. Ich bin natürlich da auch mit dem Zug gefahren, da war auf die Minute ganz schnell 340 Stundenkilometer durchgehend von Peking nach Shanghai. Ich habe mir natürlich da auch eine Menge angeschaut in Peking. Was ich dort wahrgenommen habe, ist ein unglaublicher Nationalstolz. Also in vielen kleinen so Beispielen habe ich das gesehen. Und was ich eben wahrgenommen habe, ist, die wollen nach vorne. Also das sieht man irgendwie an jeder Ecke, dass die wollen nach vorne, die wollen Wohlstand. Die schämen sich auch überhaupt nicht für ihren Wohlstand, sondern die haben einen klaren Plan. Und den Plan kann man dort sehen. Der Plan ist nämlich schon zum Teil in diesen Großstädten aufgegangen. Die sehen top aus. Das kann man mit Berlin nicht mehr vergleichen. Peking, Shanghai, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und was ihnen natürlich noch ein bisschen fehlt, ist das Ländliche. Aber wenn man das also in der Entwicklung gesehen hat und gesehen hat, wie viele Leute die eben aus der Armut geholt haben und wie viele Hochhäuser die gebaut haben und, dann macht man sich um die Zukunft von China gar keine Sorgen. Aber für uns ist das natürlich fatal, weil wir mit uns nur selbst beschäftigt sind und weil wir nicht verstanden haben, dass China nicht nur zum Wettbewerber aufgestiegen ist, sondern wir sind im Endspiel mit China. Also viele Maschinenbauer werden in den nächsten Jahren das nicht mehr schaffen. Viele Chemieunternehmen werden das nicht mehr schaffen. Und ich kann auch ganz klar sagen, dass der Automotive das wahrscheinlich nicht schaffen wird. Also ich habe jetzt gerade auch wieder vom VDA was gelesen und, also Verband Deutscher Automobilindustrie. Das große Problem ist nicht nur die Innovationsfähigkeit der Chinesen, sondern das allergrößte Problem ist, wir können sicherlich auch gleich innovativ sein. Und wir können wahrscheinlich vielleicht demnächst, wenn wir uns wahnsinnig anstrengen, auch die gleichen Autos bauen. Also in der Qualität gleiche Elektroautos, das traue ich uns schon zu. Und ich sehe auch bei BMW, dass die Autos immer mehr in diese Richtung gehen und dass man dann sagen muss, nö, so groß unterscheidet sich das jetzt nicht mehr vom BYD. Und ist vielleicht auch deutlich besser, also ein bisschen besser, deutlich besser sehe ich es nicht, aber ein bisschen besser. Und dann, aber das Kernproblem am Ende ist der Preis. Also wir werden die Preise nicht schaffen. Wir schaffen die Preise einfach nicht. Die sind Optimierungsweltmeister. Die optimieren alles. Da müssen ganze Abteilungen bei BYD jetzt sitzen und sagen, hier, wir haben den Türknauf, kriegen wir den noch billiger? Und das machen die auch so, dass sie zum Beispiel sehr wenig mit Zwischenlieferanten arbeiten. Das heißt also, bei BMW wird ja alles überall bestellt. Da gibt es ja viele Zulieferer. Dann hast du natürlich aber auch immer die Marge von den Zulieferern drin. Da hast du also immer irgendwie 2, 3 Leute, die auch alle Geld verdienen würden. Und dann ist eben im Zweifel so eine Tür deutlich teurer, wenn du das selber presst, selber machst und alles selber machst und keine Zulieferer hast. Und ich sage nochmal ganz klar, wenn mich irgendjemand fragt, wie wird das mit dem Automotive ausgehen, mit dem Maschinenbau, dann sage ich, bis heute habe ich keine einzige Lösung gesehen, wie wir das vom Preis stehen wollen. Also wie wir auf die Preise der Chinesen anschließen wollen. Und ich sehe aber umgekehrt, dass die immer weiter optimieren. Also die sind schon 30-40% weg und fangen an mit Autos, die irgendwie 5.000 oder 7.000 Euro kosten. Und das ist so ein bisschen das Kernproblem, wenn man das Ganze betrachtet. Also wir können vieles, aber wir können diesen Preis nicht erreichen.
Was sind denn deine persönlichen Eindrücke von den Menschen vor Ort? Weil was ich persönlich immer auch, es sind natürlich Fakten, ja, aber was ich manchmal auch allzu einfach finde, dass man halt sagt, ist es im Zweifel nur die Politik schuld, weil für mich fängt es auch immer schon bei den Bürgern an. Was ich zum Beispiel feststelle, ich spreche ja viel mit KI-Forschern, mit Robotikern, ist viel Kritik oder Skeptizismus, wenn wir über Technologie sprechen, über wie kommen wir hier voran. Wir haben auch eine Überalterung der Gesellschaft. Das heißt, wir brauchen Humanoide, zum Beispiel in der Pflege. Und nichtsdestotrotz lese ich immer wieder Aussagen wie, ja, die KI wird uns alle noch zum Verhängnis werden. Und solche Aussagen, die lese ich in den USA oder in China weniger. Und deswegen interessiert mich dein Eindruck vor Ort. Wie hast du das erlebt? Also man sagt ja immer, die Chinesen sind technologieoffener, KI-offener. Hast du das auch so wahrgenommen? Für wie wichtig hältst du die Mentalität und die Einstellung der Leute?
Wenn man das vor Ort erlebt, weiß man natürlich, dass sie müssen ja technologieoffen sein. Also wenn man Alipay sieht und man sieht die Autos und man sieht die Hochhäuser, die super gebaut sind und man sieht zum Beispiel diese Skyline, wo unten selbst am Fluss noch alles beleuchtet ist. Das ist natürlich, da sitzen Leute, die sitzen auch wieder irgendwie in Konferenzräumen und dann sagen die, komm, wir machen das einfach. Also wir lassen einfach dieses Hochhaus blinken. Das ist natürlich bei uns so, nee, das Hochhaus kann blinken, dann kann irgendwie der Vogel ist dann nachts gestört, wir haben dann sozusagen eine Lichtvergiftung, dann kommt der Nächste und sagt, nee, dann fühlen sich auch die Nachbarn gestört, dann klagen 3 Leute und. Und die gehen einfach neue Wege und das sieht man ja in der Architektur und in dem, was du erlebst, sieht man das alles. Das heißt also, da müssen Menschen gesessen haben, die Verantwortung tragen und diese Menschen mit Verantwortung müssen gesagt haben, nee, wir machen das jetzt so. Gegen alle Widerstände. Und irgendwie müssen sie ja die Leute alle mitgenommen haben, weil da sitzen also nicht 10 Leute im Konferenzraum, wie man das manchmal in Deutschland erlebt, und sind alles nur Bedenkenträger, sondern die haben gesagt, nee, wir lassen diese ganze Skyline hier blinken. Und das muss ja irgendwann mal einer gesagt haben, das machen wir jetzt. Und genauso bei BYD, nee, wir lassen jetzt das Auto irgendwie so hüpfen oder sowas. Setz dich mal bei Mercedes hin und sag, ich arbeite in der Abteilung irgendwo da und da, Forschung, Entwicklung, ich weiß, wie wir das Auto so hüpfen lassen, dass es in die Parklücke hüpft. Dann wirst du bei Mercedes wahrscheinlich angeguckt, als wenn du vom anderen Stern kommst. Und die machen das eben. Und woher kommt das? Aus dem Bildungssystem. Also die können das, also wir brauchen da gar nicht mehr groß nach der Ursache schauen, sondern die Chinesen haben ganz schlau vor 20, 30 Jahren entschieden, dass das Bildungssystem der Schlüssel zum Erfolg ist. Und mit diesem Bildungssystem haben sie Manager High Potentials geschaffen, die heute an anscheinend sehr vielen wichtigen Positionen und Stellen sitzen, die dieses Land ungeahnt nach vorne bringen. Und wer immer, dann gibt es immer Leute, Böhminghaus übertreibt und so weiter. Nein, Züge, Weltmarktführer, Fahrrad, Weltmarktführer, BYD, Januar, Februar, März im Ausland, ja, die kannibalisieren sich ja nur im Inland, im Ausland 200% Wachstum. Was ich sagen will, wenn du da nicht schlaue Leute hast, dann schaffst du das nicht. Also das ist immer so die Aussage, die ich manchmal höre, naja und so blablabla. Nein, du musst da wirklich an den Zentralstellen super, super schlaue Leute haben, die aber dann auch noch selbstbewusst entscheiden, wir machen das. Das fehlt mir ja auch manchmal in Deutschland, dass man nicht dieses Selbstbewusstsein hat und sagt, ja, lassen wir das Auto hüpfen. Lassen wir es hüpfen mit dem nächsten Mal. Das sagt halt keiner. So, und bei den Chinesen siehst du ja, bei diesen Elektroautos, die haben ja so verrückte Features. Aber so entsteht Neues. Und das machen wir nicht.
Ja, was man fairerweise natürlich auch sagen muss, dass China trotz all dem massive Probleme hat. Also das am zweitschnellsten alternde Land der Welt nach Südkorea. In Deutschland sieht das aber im Übrigen auch nicht deutlich besser aus, also mit einer Geburtenrate von 1,4. Aber was die meisten dabei dann übersehen, dass China das Problem ja erkannt hat. Also das ist ja genau der Grund, weshalb so massiv in KI und auch in Robotik investiert wird, um das eben zu überkompensieren. Das heißt, auch in Deutschland haben wir im Wesentlichen gar keine andere Chance, als massiv in KI und Robotik zu gehen, rein aus Gründen der Überalterung. Was haben hier aus deiner Perspektive die Chinesen verstanden, was man hier zulande scheinbar noch nicht so wahrhaben möchte?
Das ist ganz einfach. Wir lösen die Probleme durch Bürokratie und wir lösen viele Probleme durch Regularien oder durch Verbote. Und die Chinesen setzen auf Technologie. Also ich beobachte das ja. Die können ja jetzt demnächst grünen Stahl im Zweifel, weil sie das so entwickelt haben, dass der Stahl nicht mehr so viel Energie braucht. Die bauen mittlerweile die höchsten Windkraftwerke der Welt, die höchste Effizienz. Die forschen gerade daran, dass sie aus dem All einen Strahl senden können und haben schon die ersten Raketen hochgeschickt, damit sie die Energie aus dem All kriegen. Da kannst du unbeschränkte Energie kriegen. Die arbeiten an Reaktoren, die nicht hochstrahlend sind. Es ist Technologie. Wir müssten nicht bei uns sitzen im Bundestag und alles verbieten, sondern wir müssten unsere Universitäten stärken und unsere Menschen stärken und unser Wissen stärken und sagen, wir haben vielleicht einen Klimawandel, wobei ja jetzt zuletzt das ein bisschen entschärft wurde, dass jetzt also die Welt nicht ganz untergeht in 100 Jahren, aber wir haben da irgendwas und wir müssen das untersuchen und dann brauchen wir intelligente technologische Lösungen und vor allem keine Verbote. Wir dürfen den Leuten nicht sagen, ja, welche Heizung und so weiter. Wir müssen vielleicht Anreize machen. Das heißt also, vielleicht fördern wir so eine Heizung, die wir als sehr erachten, aber auch nicht so, dass wir die ganzen anderen Ideen, bei uns gibt es ja sozusagen nur noch die Wärmepumpe. Wir müssen das dann technologieoffen halten, wie man so schön sagt. Und die Chinesen haben da eben diese anderen Weg gewählt und bisher sehe ich ganz viele Technologien und die pokern eben auf die Technologien, weil sie sind ja auch weltweit der größte CO2-Verbraucher mit Abstand, mit absolutem Abstand. Wenn man die Welt retten will, muss man in China die Welt retten oder in Amerika die Welt retten. Aber ich bin ganz optimistisch und ich bin übrigens auch optimistisch, weil ich ja sehr viel mit der KI arbeite. Wenn Zuckerberg sich hinstellt und sagt, ja, ich bin also in 2, 3 Jahren bei der Superintelligenz, wer sagt denn nicht, dass wir in 2, 3 Jahren an die KI rangehen und Herr Zuckerberg uns sagt, das ist die Antriebsform der Zukunft und die braucht kaum CO2 und damit können wir jedes Auto fahren. Und dann sitzen wir hier in Deutschland wie die blödsten Deppen und haben unsere ganze Chemie und unseren ganzen Maschinenbauerinnen ruiniert und stellen am Ende aber fest, ja, die KI hat uns das Problem mehr oder weniger gelöst. Und wir sehen ja solche Effekte bereits bei der KI, dass sie wirklich tiefe Probleme und wissenschaftliche Probleme schon löst. Und da kommen wir übrigens auch zu China zurück. Die haben ja auch so KI und dann haben sie jetzt auch Pharma. Also früher war so, dass da nur Herstellungsprozesse stattfanden. Die sind da teilweise zwischen Indien und China hin und her geflogen, die Flugzeuge oder die Schiffe, und haben dann die Medikamente fertig gemacht. Und wir hatten ja früher sehr viel in Deutschland, das hat sich also alles verlagert. Worauf ich hinaus will, ist, dass sie jetzt auch in der Pharma angreifen. Die Patente in der Pharma sind so beeindruckend, dass große Gelder weltweit, wo eben große Pharmakonzerne sagen, das ist das nächste große Ding, da können wir vielleicht Alzheimer behandeln und, dass das vor allem in China stattfindet. Und was ich aber festgestellt habe, weil ich das viel lese, in der KI oder in der Pharma habe ich so das Gefühl, die lassen erstmal alle losrennen, fördern diese Biotope, versuchen das auch örtlich sozusagen alles zusammenzulegen, damit alles vor Ort so ein bisschen da ist. Und wenn sie feststellen, das geht ein bisschen außer Kontrolle oder sie sind schon sehr weit, dann fangen sie erst an zu regulieren. Und sie regulieren nicht am Anfang, weil wir haben jetzt auch Regulierungsideen. Ich weiß nicht, du hast gehört, Zuckerberg wollte ja da eine Firma kaufen, das hat den Chinesen nicht gepasst. Und jetzt sind sie so ein bisschen dabei, durchzuregulieren. Und eigentlich müsste die Europäische Union das auch machen, mal ins Risk gehen, mal ins Risiko, dann das bilden und vielleicht dann aber am Ende auch schlaue Leute dahinsetzen, nicht irgendwelche Juristen und Bürokraten, sondern Leute, die KI verstehen und sagen, wir lassen erstmal alle laufen, dann gucken wir, was da so entsteht und beobachten das natürlich, dass uns das nicht am Ende um die Ohren fliegt, aber wir greifen nicht ein, wenn sozusagen die Pflanze gerade anfängt, richtig zu wachsen, sondern wir greifen ein, wenn wir das Gefühl haben, da hat sich was verankert und dann wollen wir quasi diese Regularien erheben und dann schauen, dass wir das in die richtige Richtung kriegen. Machen die Chinesen schlau. Wir machen gleich von Anfang an auch alle Gefahren, alle Regulierung, sofort AI-Act und was es nicht alles in der EU gibt. Und das zerstört eben das, dass Menschen zum Beispiel in Berlin hier um die Ecke sagen, oh, ich mache da ein super KI-Tool, sondern die sagen, nee, dann mit der Regulierung, dann kriege ich da Ärger und.
Oder sie wandern dann eben ab, das merke ich eben auch immer wieder. Das ist das Tolle für mich als deutschsprachiger KI-Kanal. Ich kann mit den besten Forschern weltweit sprechen in Sachen KI, aus Deutschland und deutschsprachig. Doch viele davon sitzen eben in den USA, arbeiten für Google oder für Meta oder für Anthropic oder wo auch immer oder sind finanziert aus dem Ausland. Das ist ja dann häufig auch der Fall, wenn es noch erfolgreiche Unternehmen in Deutschland gibt. Wer steckt dahinter? Darüber hatten wir letztes Mal auch schon so ein bisschen gesprochen. Und ich will gleich mit dir nochmal ins Detail gehen, in Sachen KI, auch wie du es natürlich nutzt. Kurz nochmal makroökonomische Perspektive mit dem Blick auf Deutschland, wo wir gerade stehen in Bezug auf KI. Wenn wir jetzt nur mal auf Rechenzentren schauen, also es wurde prominent angekündigt, noch im Februar 2025, haben mittlerweile auch wieder viele vergessen, über 20 Milliarden Euro sollten investiert werden in sogenannte AI-Gigafactories. Nun kam vor wenigen Wochen raus, dass Geld ist noch nirgendwo wirklich hingeflossen und wenn, sind das im Übrigen auch 25 Mal weniger als die USA mit Stargate in Rechenzentren investieren. Also da fängt es ja im Wesentlichen schon an. Hast du dazu nochmal aus ökonomischer Sicht erstmal eine Einordnung? Wo stehen wir hier gerade? Welche Rolle spielt Deutschland? Welche Rolle spielt Europa gerade im Bereich KI wirtschaftlich betrachtet?
Also ich habe jetzt eine Auswertung gesehen, weltweit alle KI-Modelle und ich glaube, die Franzosen, wie heißt das nochmal in Frankreich, das Tool? Bitte?
Mistral.
Mistral ist 73, Platz 73. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Und wir sind natürlich hier angestartet. Wir hatten ja auch mal von Lidl und eine KI. Ich will jetzt nicht alles nennen, ja, um das nicht schlecht zu machen, weil die sind ja immer noch auf dem Weg. Vielleicht wird das ja, aber ich kann nichts erkennen. Also ich sage immer so schön, wenn mich dann jemand fragt, wo stehen wir in Deutschland, dann sage ich immer, ja, wo kann ich denn jetzt eine Webseite öffnen und dann mit so einem Prompt arbeiten und da einen ganz konkreten Produkt haben, womit ich jetzt arbeiten kann den ganzen Tag, so wie mit den Amerikanern. Also von den Amerikanern habe ich teilweise jetzt am Tag drei KI-Modelle offen, weil ich jetzt mittlerweile mit Schwerpunkten arbeite. Am Anfang habe ich nur mit einem KI gearbeitet und jetzt ist eben so, ich habe dann meine ChatGPT oder Gemini oder Claude offen und. Und dann sage ich, ja, wo ist denn das Europäische? Und damit ist dann meistens schon die Frage beantwortet. Das gibt es eben nicht. Was man natürlich machen kann, und wir sind ja auch im Rechenzentrum, wir haben alle unsere Daten in einem Berliner Rechenzentrum, da ist es so laut, dass man denkt, da startet und landet demnächst ein Flugzeug. Und dann fragt man natürlich vor einigen Jahren oder vor anderthalb Jahren oder ein Jahr habe ich dann gefragt, was ist denn jetzt los? Sind da die Server kaputt oder was ist da passiert? Und dann sagen die, nee, das ist die neue KI. Das heißt, man kann auch im Berliner Rechenzentrum dann bei uns sehen, dass da eben KI aufgebaut wird, also so irgendwelche Prozessoren und Server und. Nvidia lässt grüßen sozusagen. Also da passiert schon eine Menge, aber natürlich nicht das. Und wenn man dann wieder überlegt, wie der Staat das fördert, ich kenne nur ein Projekt eben von der KI von Lidl und dann kenne ich, dass Lidl irgendwie ein Rechenzentrum jetzt bauen will. Und dann gibt es natürlich solche Erweiterungen in Frankfurt noch ein bisschen und. Aber mit der Idee der Amerikaner zu sagen, wir haben die KI, dann bald Superintelligenz, wir haben Token, die wir uns demnächst bezahlen lassen, da schließen sich alle Programme an, da kommt dann die Intelligenz. Also wo kann ich mich über eine API anschließen und einen Token, deutschen Token nehmen, um dann meine Sachen hier jeden Tag auszuwerten? Ich kenne nichts, also vielleicht bin ich auch zu blöd und habe nicht genug nachgeschaut. Und solange ich das nicht kann, sage ich, spielen wir in diesem Spiel überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass wir Softwarelösungen entwickeln langsam. Da gibt es ja auch ein Düsseldorfer Unternehmen, die sich dann daran flanschen. Das heißt also, dass sie die amerikanischen Rechenzentren andocken, sich da sozusagen die Intelligenz und darauf dann Produkte bauen. Das ist ein bisschen was ich sehe. Aber dass wir sozusagen den Kern der KI derzeit entwickeln mit staatlichen Geldern, das ist ein Blödsinn. Das tun wir nicht.
Ja gut, das Argument, das dann schnell kommt, ist, dass man sagt, der Zug ist sowieso abgefahren, sollten wir gar nicht mehr erst anfangen, Frontier Labs zu bauen, auch wenn ich einige kenne, die sich da jetzt gerade bewerben. Also man will ja jetzt doch nochmal etwas Geld herausgeben, was natürlich nicht im Verhältnis steht zu dem, was in den USA oder China läuft. Aber nehmen wir das mal so hin, dass wir sagen, unser Fokus könnte Industrial AI sein. Da ist für mich ein interessanter Datenpunkt Siemens gewesen, denn die haben groß angekündigt, sie wollten 1 Milliarde in der EU investieren. Und haben es dann doch sein lassen, beziehungsweise damit gedroht, in die USA abzuwandern, aufgrund des AI-Actes. Und das hat dann unter anderem dazu geführt, dass man den AI-Act abgeschwächt hat. Und dann haben sie jetzt gleich aber wieder 60 NGOs eingesetzt dafür, dass man dies wieder rückgängig machen sollte, weil wir damit ja unsere eigentliche Strategie verraten würden, also Weltmeister in Regulierung zu werden. Also das ist die offizielle EU-Strategie oder zumindest die Strategie einiger NGOs. Wir wollen Weltmeister in Regulierung werden. Wie bewertest du diese Strategie?
Wir sehen es ja, die EU, wir sind ja nicht das einzige Land, was Probleme hat, sondern die halbe EU ist im Niedergang. Und die Menschen, also heute bin ich auch wieder, ich habe ja so meinen X-Account und berichte ja da über die deutsche Wirtschaft und. Und heute bin ich natürlich auch mal wieder angefeindet worden, ich sehe das so negativ und so weiter. Und dann sage ich immer so schön, nee, ich sehe das viel zu positiv. Das, was passieren wird, ist wir sind im wirtschaftlichen Niedergang und wir haben bisher ziemlich das Glück gehabt, dass es nicht noch schneller runtergeht, weil wir ja weltweit nicht mehr mithalten können. Und wenn wir jetzt eben da zurückkehren, was die Probleme sind, dann kommt man eben sehr schnell zur EU, weil die Regularien oder die Bürokratie, die uns erdrückt, alles in der EU quasi entschieden wird und sehr wenig in Deutschland. Also die meisten Sachen gehen dann in die EU und dann auf die Länder. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum wir in der KI keine Rolle spielen. Wohin die Sache führt, ist Armut, Verarmung. Wir werden in den Zukunftsthemen keine Rolle mehr spielen und wir rutschen immer weiter ab. Und wer glaubt, das wird nicht passieren, dem sage ich, einfach hinsetzen, entspannen, viel Netflix gucken, viel das Leben genießen und dann wird man sehen, wie alles immer schlechter wird. Und es wird ja alles immer schlechter. Wenn ich vor 4, 5 Jahren durch Berlin gegangen bin, dann war es schon dreckig, heute ist es saudreckig. So, und in ein paar Jahren sage ich, nee, nach Kreuzberg oder nach Neukölln gehe ich nicht mehr. Und so entwickelt sich alles. Und das hat natürlich ganz stark damit zu tun, dass wir der Meinung sind, wir könnten es jetzt mit Regulierung und ohne viel Wirtschaft. Und Superreiche wollen wir sowieso nicht haben. Und wenn einer schlau ist, dann sehen wir da eher Risiken. Claude ist ja ein schönes Beispiel. Der hat mal eine super coole Idee gehabt. Ja, vielleicht auch technisch habe ich mir das ja angeguckt, vielleicht noch nicht ganz so ausgereift, aber es war auf jeden Fall mega genial, was er gemacht hat. Sofort weg. Also sofort weg. Und dann ist er ja auf X auch riesig angefeindet worden. Und da haben sie ihn ja alle angefeindet. Und dann Claudebot muss man ganz doll aufpassen und so weiter und so fort. Nee, wo wir ganz doll aufpassen müssen, ist, dass uns nicht demnächst hier alles um die Ohren fliegt, weil Millionen von Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen wollen und wie sie ihren Kühlschrank vollkriegen. Das ist das größte Risiko der EU und nicht der AI-Act.
Ja, das war für mich auch frappierend, als ich die deutschsprachigen Interviews dann gesehen habe zu Peter Steinberger und OpenClaw, also welche Fragen dort gestellt wurden nach Ethik, also völlig haarsträubende Fragestellungen, wohingegen amerikanische Interviews halt sehr lobend waren. Und dann kann man es natürlich absolut nachvollziehen, dass solche Talente eben ins Ausland abwandern. Aber wir haben ja noch ein Vorzeigeunternehmen in Deutschland, das ist SAP. Jetzt würde ich gerne mit dir auf IT und was gerade im KI-Bereich und so weiter auch passiert zu sprechen kommen. SAP wirkt auf mich ganz persönlich etwas verzweifelt, wenn ich nur mal so sagen will. Also man investiert gerade sehr, sehr händeringend und viel in alle möglichen anderen Unternehmen, aber gleichzeitig sperrt man KI-Agenten aus, also wie Codex, OpenClaw und so weiter. Also lässt da niemanden rein, obwohl die eigene Joule AI keine Adaption findet. Mercedes hat 40% der SAP-Instanzen eingestampft und was wir auch erleben, dass immer mehr Unternehmen und Konzerne ihre eigenen Lösungen bauen. Jetzt eben gerade beflügelt durch das, was mit der Agentic Coding passiert. Wie sind deine Einblicke hier? Also wie bewertest du die
Also am
Strategie?
Anfang haben wir alles gemacht mit KI und haben alles kontrolliert. Das war in meinem Unternehmen so. Also wir haben viele Kontrollen gemacht und haben festgestellt, dass durch die Kontrollen wir haben zum Beispiel Softwarecode kontrolliert. Konnte man früher nicht machen und ich kriege jetzt immer so Auswertungen, die kriege ich irgendwie alle 2 Wochen, will das auch jetzt nicht jeden Tag kontrollieren oder alle 4 Wochen. Und da sehen wir zum Beispiel, wie gut ist unser Source Code. Ist es alles sicher und und. Das heißt also, wir haben das vor allem eingesetzt, um sozusagen uns Dinge anzuschauen und eben als Wissensdatenbank angeschaut. Und jetzt kommt die wesentliche Änderung. Und dann habe ich gesagt, das war übrigens verrückterweise auf X. Ich habe dann gesagt, ja, ich programmiere jetzt selber wieder ein bisschen und so. Und dann haben die alle gesagt, ich sei ja völlig oldschool und irgendwie Boomer und weiß ich, was sie alles gesagt haben. Ja. Und ich wüsste gar nicht mehr, was läuft, weil man würde ja heute gar nicht mehr programmieren. Und dann habe ich mit meinem Freund telefoniert, der ist Jurist, und der sagte, ja, also viele von den Startups, die investieren jetzt in Dachdeckerbuden und in Berlin, also von seinen Freunden in Dachdeckerbuden und Handwerkerbetriebe, weil sie Angst haben um ihre Modelle. Früher haben sie also IT gemacht und jetzt nehmen sie ihr Geld, was sie teilweise verdient haben, oder versuchen das irgendwie umzulenken. Und dann dachte ich, was meinen die alle so? Das war für mich so eine Blackbox. Und dann habe ich natürlich von SAP wahrgenommen, dass SAP gesagt hat, wir verschärfen die Zugriffe auf unser System. Also sie haben das tatsächlich verschärft und haben da ganz klar in die Welt rausgerufen über den Vorstand, dass das geistiges Eigentum ist und dass wir dieses geistige Eigentum nicht einfach so rausgeben und dass nicht jeder KI-Agent machen kann auf unserem System, was er will. Und das hat mich alles sehr nachdenklich gemacht. Und dann habe ich also mit diesen ganzen Kommentaren auf X bin ich dann also bei uns in die Softwareentwicklung und habe gesagt, man kann jetzt irgendwie automatisch programmieren. Dann habe ich mir ein paar Entwickler rausgenommen und habe gesagt, so, ja, wir machen ja so Systemanalysen. So, du nimmst jetzt mal so einen KI-Assistenten und dann lässt du das Programmieren, so eine Web-Applikation. Das hat sich der Vertrieb immer gewünscht, dass wir das digital machen und das macht ihr bitte. Und ich will dazu gucken, also ich will das selber erleben. Und da haben wir Claude einfach ganz einfach aufgemacht. Wir haben dann also unseren Prompt hier gestartet auf ChatGPT, haben gesagt, das sind unsere Sachen, die wir haben wollen und so weiter. Und wir wollen eine Datenbank und Frontend, Backend soll alles super modern sein. Wir kennen uns ja ein bisschen aus, was wir so wollen, weil wir ja Softwareentwicklung schon lange machen. Und dann haben wir den KI-Assistenten gestartet. Und dann haben wir nach einer Stunde uns das Ergebnis angeguckt. Und dann wusste ich, das ist das Ende all dessen, was ich hier erlebt habe. Weil dieses Tool war nach einer Stunde komplett fertig. Frontend, Backend, Layout, Fehlerbehebung, Sicherheit, alles fertig. Wir haben natürlich alles in den Prompt. Also wir haben dann alles gemacht. Und das Einzige, was ich sage, ist, dass das Layout haben wir dann danach noch so ein bisschen angepasst. Aber wir waren in der Lage, in einer Stunde das zu bauen als individuelle Lösung, wo wir früher mehrere Wochen, wenn nicht Monate mit Abnahme, Test und so weiter gebraucht hätten. Und das wird alles verändern. Kommen wir also zu SAP zurück. SAP ist deswegen so komplex, weil es alle Bereiche abdeckt. Das heißt also, du kannst ja alles machen. Du kannst Maschinenbauer sein oder Finanzunternehmen. Es gibt ja verschiedene Branchenlösungen. Wobei bei Finanzen muss man ein bisschen aufpassen, weil das ist auch teilweise ausgelagert worden und und. Also, aber man kann ganz, ganz viel machen. Und wir haben also im SAP 40.000 Tabellen und man denkt, oh, das ist ein Monster und ganz viel und das kann man gar nicht ersetzen. Und das stimmt ja nicht. Sondern das, was du benutzt, ist immer nur ein sehr kleiner Teil. Und wenn du das, was du benutzt, sozusagen diesen kleinen Teil, dann wirklich analysierst und sagst, was kostet uns das als Konzern? Also wir bezahlen dafür vielleicht 100 Millionen, weil wir das und das machen oder weil wir Auswertung fürs Management machen. Kannst du dir am Ende die Frage stellen, kriege ich das nicht mit 5 Leuten, die KI-Agents programmieren können und das mit KI machen, innerhalb von einem halben Jahr selber entwickelt? Und das ist das, was passiert. Aber das einzige Glück von SAP ist bisher, dass die großen Konzerne weltweit noch nicht kapiert haben, so wie ich, was das bedeutet. Also in der letzten Konsequenz. Für mich ist so, wir werden jetzt, also bis zum Sommer, disrupten wir unser gesamtes Geschäftsmodell. Also egal wie, alles wird automatisiert. Alles, wir sind jetzt schon durch den Import durch, wir machen ja dann so View-Building, wir archivieren ja so SAP-Altsysteme und wir sind jetzt sozusagen schon im Kern drin. Ich will das nicht zu weit greifen, weil natürlich meine Wettbewerber vielleicht aus auch mal gern zuhören, was ich so erzähle. Deswegen will ich es nicht so sehr detaillieren. Aber wir sind im Sommer damit fertig. Wir haben also früher Teams gehabt mit 10, 15 Leuten. Wir haben heute Produkt-Owner. Also wir haben das so gemacht, dass ein Produkt-Owner verschiedene KI-Assistenten hat und der hat noch einen Assistenten, der sozusagen mit ihm zusammenarbeitet. Und die arbeiten so wie manche Teams mit 10, 15 Leuten. Und das heißt also, viele Tools sind ja nicht so kompliziert. Nur als Mittelständler gehe ich ja nicht hin und sage, ich baue jetzt ein Tool, wo ich 15 Leute beschäftige ein halbes Jahr. Aber wenn ich nur 2 Leute habe und 10 Projekte parallel führen kann und alles digitalisieren kann und für 20 quasi für 300 Leute arbeite oder 400 Leute arbeite und plötzlich alles hoch digitalisiere mit KI-Assistenten, dann sage ich, das ist die Veränderung der Welt. Und danach muss ich nicht mehr ran. Was ja auch viele vergessen ist, in dieser ganzen Rechnung, wir haben immer Software und Support und Menschen machen leider sehr viele Fehler. Das ist nun mal in der menschlichen Natur. Deswegen braucht man sehr viel Gegentesting, Frontend, Backend-Test, was alles dazugehört. Aber die KI, wenn man das richtig beschreibt, also wir haben Tools, die machen keine Fehler. Es sind einfache, simple Tools, die wir brauchen, die wir in 1-2 Tagen erstellt haben. Die machen gar keine Fehler. Die machen gar keine Fehler. Und dann guckst du rein und die Struktur ist so aufgebaut, dass sie von einem, also es ist schulmäßig. Das heißt also, jede Bibliothek ist sauber benannt. Alles Frontend, Backend, passt alles. Die Datenbank, alle Indexe passen, alles. Also es ist verrückt. Um da wieder zurück zu SAP zu kommen. Also ich habe nur kleine Möglichkeiten. Ich bin ein kleiner Mittelständler und arbeite jetzt teilweise in der IT so, als wenn ich 200 Leute hätte. Wenn ich jetzt einen Konzern hätte und hätte 50 oder 100 Leute, dann könnte ich arbeiten, als wenn ich 2000 Leute hätte. Und mit 2000 Leuten kann ich Dinge machen, die SAP sehr gefährlich werden können. Und deswegen sinkt der Aktienkurs aus meiner Sicht, weil genau diese Frage sich Menschen, die wieder in klimatisierten Büros sitzen, die hochintelligent sind und sehr viel Kapital verschieben, sagen, ich habe das auch mal gesehen auf einer Tagung oder ich habe das auch genau analysiert und ich habe die KI-Assistenten gesehen und sage, wer sagt uns nicht, dass Mercedes demnächst auch Kernbuchhaltung über eine eigene Entwicklung macht.
Nicht einmal 5% aller KI-Nutzer weltweit arbeiten mit Claude und von diesen 5% nutzt nur ein Bruchteil Claude Code. Dabei ist es das mächtigste KI-Tool, das es aktuell gibt. Anthropic, das Unternehmen hinter Claude, hat selbst nicht einmal damit gerechnet, dass nicht nur Softwareentwickler ihr Leben mit Claude Code dramatisch vereinfachen, sondern dass gerade Nicht-Programmierer damit Dinge bauen, die vorher ein ganzes Entwicklerteam erfordert hätten. Doch das Problem ist, Claude Code ist so mächtig und so individualisierbar, dass die meisten schlicht überfordert sind und nicht wissen, worauf es wirklich ankommt, um echte Ergebnisse zu produzieren. Um dir als Zuschauer von Everlast AI daher die Abkürzung zu liefern, haben mein Team und ich die letzten Wochen einen umfassenden 7-Stunden-Komplettkurs aufgenommen, der dir von A bis Z alles einfach erklärt, von den Grundlagen über konkrete Use Cases, Vorlagen und Templates, die du 1:1 per einen Klick übernehmen kannst. Du kannst dir den Kurs jetzt noch unter claudecodekurs.de sichern oder direkt über den Link unter diesem Video. Während die meisten immer noch ihre Zeit mit ChatGPT verschwenden, kannst du dir jetzt einen enormen Wettbewerbsvorteil sichern. Also gehe jetzt auf claudecodekurs.de und damit zurück ins Video. Ja, absolut. Also das kann ich nur so unterschreiben und demnach denke ich auch nicht, dass diese Festungsstrategie von SAP wirklich die richtige ist. Man sieht es bei Salesforce, die im Kern genau das Gegenteil machen. Was ich nicht so wirklich verstehe, du hast wahrscheinlich nochmal deutlich mehr Einblicke in die Konzernwelt. Wir arbeiten viel und sprechen viel mit mittelständischen Unternehmen. Was geht dort vor sich, dass man diese Revolution, die du gerade eben beschreibst, nicht sieht? Denn das, was ich immer wieder höre von Mitarbeitern, dass man zum Beispiel nur erlaubt, Mistral zu nutzen fürs Coding, oder gar Local-Modelle, die halt nicht im Ansatz mithalten können, was man jetzt natürlich mit Codex, mit Claude Code und so weiter schafft. Bei manchen scheitert es sogar, um da keine Namen zu nennen, aber was ich schon gehört habe, daran, GitHub Copilot und solche trivialen Chatbots, die schon Jahre veraltet sind, freizugeben. Also, weil es wird ja immer gerne über die Politik gesprochen, aber da fängt es doch eigentlich ja schon im Unternehmen und im Konzern selbst an.
Weil die alle Angst haben vor der Regulierung. Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber die haben natürlich alle Angst vor der Regulierung. Also in den Konzernen ist das ja ganz strikt. Dann sitzt da einer aus der Datenschutzabteilung, dann sitzt der nächste, der kommt vom Compliance irgendwie, und dann sitzt ein Rechtsanwalt da und sagt, hey, können wir das machen? Ja, es gibt gewisse Unsicherheiten, wir wissen nicht ganz genau, können wir das so machen und sehe ich. Und dann haben wir vielleicht, wenn wir am Ende haben wir einen Verstoß, wenn wir GitHub einsetzen und da gibt es viele Bedenkenträger. Die müssen natürlich dann auch immer sehen, dass bei mir sind jetzt ein paar Leute. Das heißt also, wenn da irgendwie was passiert, dann ist das noch sehr kontrollierbar und sehr abstellbar. Wenn aber so ein Konzern sozusagen wie Volkswagen sich jetzt in der Entwicklung bewegt, dann kann es sein, dass plötzlich 2000 Leute Source Code irgendwo hochladen, was man nicht darf. So, verstehst du ein bisschen, wo die Richtung hingeht? Und da hat man eben große Angst davor. Was vielleicht daran auch wichtig ist, ist, das ist ja wie in der Mode. Wenn also früher war es so, das habe ich mal gelesen, wenn du also die Jeans im Dorf, also die Jeans wurde irgendwo in Amerika entwickelt und dann, bis sie sich durchgesetzt hat, bis ins letzte deutsche Dorf, dauert das, also so ein Trend durchgesetzt hat, 5 bis 7 Jahre. Und dann gibt es welche, die rennen schon durch Berlin und haben die Jeans an und dann gibt es welche, die rennen nicht durch. Was Sache der Politik ist, ist eigentlich, wir haben IAKs. Wir haben Strukturen, wir müssen theoretisch durch die IHKs alle Unternehmen holen und denen zeigen, was ich quasi in meiner IT sehe, damit sie begreifen, was dort passiert. Das passiert aber auch nicht. So sitzen aber auch eben viele Mittelständler zurzeit in Deutschland und sagen, lass mich bloß mit der KI in Ruhe, weil wir kämpfen hier gerade ums Überleben. Das ist natürlich auch ganz schlecht. Weil wenn du sozusagen nur schaust, wie überlebst du die nächsten halbe Jahr oder das nächste Jahr, dann fängst du nicht an, neue Projekte zu entwickeln. Und das ist auch einer dieser Gründe. Also das ist halt irgendwie ein Sammelsurium, aber am Ende bleibt es eben, wir sind Bedenkenträger. Die Bedenkenträger sorgen dafür, dass das dann gestoppt wird. Wir haben Angst vor dieser ganzen Regulierung, die wir haben. Und das führt dann zur Einstellung solcher Ideen und Programme. Und das sorgt dafür, also ich kann immer nur sagen, ich bin mittlerweile für meine Wettbewerber, was ich jetzt vorhabe, ein Albtraum, ein absoluter Nightmare, so, weil ich das jetzt alles voll begriffen habe und unsere Company ist komplett auf KI sozusagen umgestellt. Und die Wettbewerber machen das hoffentlich nicht so wie ich und haben das noch nicht so ganz begriffen. Und dann bin ich eben da weit, weit voraus und dann hoffe ich, dass sie daran alle kaputt gehen. Also freundlich, ne, mit dem Augenzwinkern, weil wir schätzen auch unseren Wettbewerb und wollen den natürlich nicht, dass er irgendwie ganz kaputt geht. Wir freuen uns ja, weil Wettbewerb hat man ja immer irgendwie. Aber das ist ja eben so ein bisschen so, wo die Reise hingeht. Und dann kommen wir wieder zurück. Dann gibt es in Europa einen Zulieferer, der macht Türkniffe, also so Türbeschläge. Die Chinesen machen das schon alles hochautomatisiert mit KI. Wir wissen ja, dass sie hochautomatisierte Fabriken haben, das, was ja Siemens machen möchte und immer mehr machen will. Und da kostet eben, weil die Fabrik hochautomatisiert ist und die das nicht mit 100 Leuten machen, sondern mit 20 Leuten, die Tür eben nur die Hälfte. Und das ist ja eben das, was wir jetzt feststellen, dass Mercedes, deswegen gehen ja die Zulieferer pleite. So viel weniger Autos bauen wir ja gar nicht. Warum gehen die alle pleite? Weil die werden ausgelistet. Und deswegen sagt dann Mercedes, naja, der Türkniff kostet jetzt eben 14 Dollar in Deutschland, weil die haben keine KI, keine Hochautomatisierung und in China haben die KI und Hochautomatisierung und billige Energie, dann kostet nur 7 Euro. Und dann muss man sich eben überfragen, wer bleibt in 5 Jahren übrig? Und ich will noch mal eine Sache sagen, die zu SAP zu sagen ist. Es ist so wie bei Mahle oder bei Bosch. Die Vorstände haben einfach keine Ideen mehr. Also die haben ganze Abteilungen, die irgendwie Marktresearch machen und überlegen, was kann man machen und. Aber für mich wirkt es so, als wenn SAP jetzt gemerkt hat, sie haben ein Riesenproblem mit dem Geschäftsmodell, weil der Aktienkurs sagt ja nichts anderes voraus. Und wenn, was machen wir jetzt? Und für mich wirken die ersten Maßnahmen alle so sehr, sehr, oh, wir müssen so panisch schon fast. Wir müssen das tun, wir müssen zu den Kunden mehr gehen und mit den Kunden reden, das Ding. Aber es gibt keinen, der da sitzt und sagt so, ich habe die nächste Idee des ERPs so. Und sie werden das nicht aufhalten können, weil SAP muss leider befürchten, dass demnächst irgendwo einer in Amerika oder in China auftritt und sagt, eure Buchungsbelege und alles, SAP-Transaktionen, das interessiert uns alles nicht mehr. Hier ist deine Eingabemaske, mach deine Belege und im Hintergrund machen wir alles selber und dann kriegst du Ende des Monats, kriegst du alle Auswertungen detailliert zurück. Aber nicht nur das, sondern wir erklären dir auch, dass vielleicht eine Rechnung doppelt bezahlt wurde. Wir erklären dir auch, dass du aufpassen musst, dass wir Betrug vermuten in ein, zwei Rechnungen und so weiter und so fort. Also, und wenn du irgendwie eine Betriebsprüfung hast oder so, dann schreib uns das rein, dann machen wir dir sofort die Unterlagen fertig. Das ist doch die Zukunft. Und davon kann ich bei SAP noch gar nichts sehen.
Ja, und insbesondere investiert man dann händeringend in alle möglichen Unternehmen, bei denen ich mir dann auch die Frage stelle, ob das jetzt so wirklich der richtige Weg ist oder was genau eigentlich das bestätigt, was du sagst, also diese Ideenlosigkeit. Ich würde mit dir jetzt gerne nochmal auf das Thema, was wir eingangs angerissen haben, zu sprechen kommen, und zwar Jobverluste. Wir haben über politisch bedingte oder auch aufgrund der hohen Energiekosten bedingte Jobverluste und so weiter gesprochen. Was mir aktuell noch stark fehlt in der öffentlichen Debatte, ist ein Bewusstsein darüber, dass die Unternehmen natürlich nicht ewig schlafen werden. Und es gibt, wie du natürlich, wie wir, wie viele Kunden, natürlich viele Unternehmen, die jetzt händeringend KI integrieren und aufgrund dessen wiederum Stellen einsparen können. Und dieser Diskurs darüber, also wie KI tatsächlich auch zu Jobverlusten führen wird, der fehlt mir gerade wirklich noch großteils. Und du hattest in unserem letzten Gespräch, finde ich, ein sehr interessantes Beispiel, eine Anekdote gebracht aus Indien. Und so hast du erzählt, dass in Indien erstmals seit Jahrzehnten in IT-Konzernen Stellen abgebaut würden. Kannst du das den Menschen vielleicht noch mal ein bisschen näher bringen? Weil ich glaube, im Mainstream ist das noch nicht so wirklich angekommen, was gerade wirklich passiert.
Naja, ich kann es an meinem Beispiel erklären. Also es gibt es gibt SOC 2-Zertifizierung. Wir machen die jetzt, weil eben wir den Regularien und so weiter und gehen gerade das ganze Unternehmen durch. Dann habe ich mir also am Anfang angeschaut, wen gibt es da so alles. Und dann gibt es also Software, die Software kostet 20.000, 30.000 Euro im Jahr. Da habe ich dann meine Checklisten und, und. Und dann habe ich das verglichen und habe gesagt, ich mache ein Projekt in einer KI, in ChatGPT und lade dort alle Unternehmensinformationen hoch und mache dann dort mein SOC 2 und gehe das alles durch, weiß die KI das alles. Ich sage, ich habe die Checklisten gesehen, das, was ChatGPT liefert, ist um Längen besser als das, was ich in dieser Software dort gesehen habe. Das heißt, um da ein Beispiel zu nennen, wir haben also bei uns aus dem Vertrieb den Wunsch, dass wir ein Eingabefeld machen oder eine zusätzliche Anpassung in unserem Salesforce mache. Und Indien war immer ganz stark eben in diesen Support-Geschichten. Und deswegen sind wir früher eben zu einem Dienstleister gegangen, vielleicht auch nach Indien gegangen oder wo auch immer hingegangen und haben gesagt, hier, das ist das CRM und wir brauchen die und die Anpassung. Und davon hat Indien eben ganz stark gelebt, von diesem Support. Also die haben sowohl Softwareentwicklung gemacht, aber eben ganz viel Support. Und heute gehst du hin, machst einen Screenshot, sagst, du willst das Feld da haben, erklär mir in 10 Schritten, wie das passiert. Und dann brauche ich keine Verträge, dann brauche ich keinen Dienstleister, dann brauche ich keine Datenschutzerklärung von dem, dann brauche ich gar nichts von dem. Sondern dann kann ich sofort das selber machen und das ist meistens gelöst in einer halben Stunde oder einer Stunde. Und diese ganzen Aufträge, die man sozusagen früher vergeben hat für SOC 2, für Anpassung und Customizing vor allem. Die Situation, dass Softwareentwickler jetzt mal 20 arbeiten können, das sorgt alles dafür, dass man in dieser Softwareentwicklung die Leute alle nicht mehr in dem Maße braucht und im Customizing und Support.
Weil wir jetzt immer wieder über Datenschutz gesprochen haben. Ich habe da nochmal eine letzte Frage an dich, weil wir ja auch Lösungen bieten wollen und das ist halt nun mal leider die Lebensrealität vieler Unternehmen. Ich habe neulich in der Bitkom-Studie der neuesten gelesen, dass 73% aller Unternehmen sagen, sie haben wesentliche Innovationsprojekte, also KI-Projekte eingestellt aufgrund von Datenschutzbedenken. Du hast Mark Zuckerberg heute angesprochen, der führt das ja ein, bei jedem Mitarbeiter eine Screenshot-Software. Was aus meiner Perspektive, es wird immer heiß diskutiert im Kontext Datenschutz, ist aus meiner Perspektive der richtige Weg, weil er auf Basis dessen halt eben Computer-Use-Modelle trainiert und eben all diese Routinetätigkeiten wegautomatisiert. Und irgendwo muss man ja mal anfangen, ja, mit KI. Und was rätst du Unternehmern und Unternehmen? Also die jetzt natürlich nicht sagen können, wir müssen irgendwie umgehen natürlich mit dem Datenschutz, aber nichtsdestotrotz können wir uns ja hier auch nicht quasi einschränken lassen. Also was rätst du?
Ich kann da nichts raten, weil es gibt ja natürlich die europäischen Gesetze und die ja gewandelt wurden in die deutschen Gesetze, die sind einzuhalten. Und das Einzige, was ich raten kann, ist, sich mit Fachleuten auseinanderzusetzen und das das, was die Fachleute sagen. Und da gibt es ja mehr als genug in Deutschland, die darauf spezialisiert sind. Und dann muss man sich tatsächlich jeden Einzelfall anschauen und sagen, können wir das machen und können nicht machen. Unter bestimmten Restriktionen lässt ja doch Datenschutz auch was zu. Das heißt, es ist ja nicht alles verboten, sondern man muss halt dann genau gucken, wie man es macht, wie man es dokumentiert, wer zugreifen kann und, und. Und ansonsten kann ich nur sagen, abwarten. Also die EU will jetzt vereinfachen. Also es gibt ja Diskussionen. Es gab jetzt eine letzte Eingabe, habe ich gelesen, zum Datenschutz. Und man möchte die AI da irgendwie entschärfen, weil man eben genau das festgestellt hat, dass uns das alles abhängt. Das ist aber noch nicht gesetzesreif und noch nicht entscheidungsreif, sondern das ist in so einer Vorphase. Wenn man mich jetzt fragt, wie lange wird das dauern? Also ich habe gelesen, 27, 28. Also 27 Ende des Jahres, 28. Das ist, was ich gelesen habe. Du kennst dich vielleicht besser aus. Soll was kommen? Soll eine Vereinfachung kommen? Man kann nur sagen, entweder Experten oder abwarten.
Ja, genau. Also man hat vieles in die Zukunft geschoben. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass es für viele, zumindest für meine Begriffe, auch einfach eine Ausrede ist. Man sagt halt auch allzu gerne, ja, Datenschutz, wir können nichts machen. Aber meistens, wie du sagst, ist es jetzt gar nicht wirklich der Grund dafür, dass man nichts macht, sondern es gibt halt auch einfach eine gewisse Lethargie, einfach nichts machen zu wollen.
Ja, es gibt schon Möglichkeiten, die man machen kann. Man muss halt gewisse Sachen einhalten. Und wenn man diese Sachen einhält, dann kann man schon eine Menge machen. Aber das muss man eben dann auch alles in den Prozessen umsetzen und so weiter. Aber da ist es eben auch wieder am Ende so, dass wenn da im Unternehmen oder im Konzern keiner sich den Hut aufsetzt und sagt, wir machen das jetzt mal und wir lassen das prüfen und wir schauen, was dann danach deswegen passiert. Und wir werden natürlich Experten konsolidieren, die uns da unterstützen und helfen, dass wir das richtig machen, wenn es da keinen gibt. Und das ist ja so ein bisschen so das Kernproblem, was ich auch am Anfang beschrieben habe, dass es den eben im Zweifel nicht gibt. Und man macht das so, es ist ja schon immer so gelaufen und es ist ja immer schon gut gegangen. Und dieses immer schon gelaufen und immer gut gegangen, das funktioniert halt jetzt nicht mehr, weil das so die Bereiche disruptet. Du bist ja da mehr Experte, als wir uns je vorstellen können. Und ich bleibe immer noch dabei. Wer das nicht glaubt, soll sich die Fabriken in China anschauen, die hochautomatisierten übrigens. Fahre ich jetzt nochmal nach China. Ich bin jetzt tatsächlich eingeladen worden durch ein Video, was ich gemacht habe auf YouTube, und da hat sich die Handelskammer gemeldet und da haben sich Chinesen gemeldet und haben gesagt, ob ich mir nicht da nochmal China anschauen will, und dann würde man mir auch die ganzen Unternehmen zeigen, also wie die produzieren. Und das werde ich wahrscheinlich machen, ist wahrscheinlich im September. Und dann gucke ich mir das an. Aber ich brauche da nicht hinfahren, weil ich natürlich auch YouTube habe und ein denkender Mensch bin und auf YouTube sehe, wie hoch automatisiert sie das sind. Und aus meiner Sicht, ohne KI, ohne Softwareentwicklung, KI-Softwareentwicklung, kriegst du das gar nicht hin so. Also da sind Effekte, die ich mittlerweile schon klar sehe, die darauf zurückzuführen ist, dass man da Modelle benutzt, die Knaller sind und mit denen man Knaller Sachen machen kann. Aber was du jetzt gesagt hast, es gibt ja auch jetzt in Indien oder in Thailand Leute, die laufen mit einer Kamera oben rum und die beobachten den ganzen Tag ihre Sachen. Und aus meiner Sicht machen sie das für die Robotik. Also die lernen, wie die Sachen sind, damit sie später da einen Roboter hinsetzen können. Und die sind ganz verwundert und haben hier oben eine Kamera aufgesetzt und sagen, naja, was soll in 5 Jahren werden aus meinem Job? So, weil ich lerne jetzt quasi alle, also ich gebe jetzt alle Daten, erfasse ich, damit am später ein Roboter genau weiß, was ich hier den ganzen Tag gemacht habe. Total verrückt. Ja. Ja, das geht ja, natürlich genau. In Deutschland nicht.
Ja, genau so ist es. Ja. Spannenderweise hat man ja in China jetzt sogar schon ein Gesetz verabschiedet, dass man keine Mitarbeiter entlassen darf zur Produktivitätssteigerung durch KI. Was auch ein interessanter Randfakt ist, nochmal vielleicht ein letzter Punkt, weil du angesprochen hast, dass es natürlich alles im Bildungssystem anfängt. Und was muss das deutsche Bildungssystem denn jetzt tun? Also hast du da nochmal einen Appell oder wie gut sind wir hier schon aufgestellt im Hinblick auf KI? Ich glaube, da hast du ein paar mehr Einblicke.
Das ist relativ einfach. Man fragt ja, also die Amerikaner haben ja nicht so ein gutes Bildungssystem, sagt man ja immer. Aber trotz alledem haben sie ja hervorragendste Entwicklungen. Und dann stellt man sich ja natürlich am Ende die Frage, wie haben sie das geschafft? Und ich habe da einen Freund in Amerika, der hat mir das ganz einfach erklärt. Es gibt dort Bildungseinrichtungen, da bleiben keine Wünsche offen. Du musst das zwar dafür bezahlen, aber da kommt der Arzt, da ist ein Schwimmbad, da wird Sport gemacht, da kriegst du eine Rundumbetreuung, dass du eine bessere Entwicklung gar nicht durchmachen kannst. Und da wirst du sozusagen auf Hochleistung getrimmt. Da gibt es aber auch viele Gleichgesinnte, die alle Hochleistung haben wollen. Da wollen Leute Footballspieler werden, weltweit anerkannt werden, Basketballspieler. Da gibt es Vorbilder, die unglaublich stark leisten, und an denen wird sich orientiert. Und bei uns geht es doch in vielen Schulen mittlerweile nur noch darum, den Schulbetrieb überhaupt noch aufrechtzuerhalten. Wie willst du dann dort Menschen, die quasi in der Lage sind, Spitzenleistungen aus sich heraus zu entwickeln, wie willst du die dann entwickeln? Die verkümmern doch am Ende. Das heißt, was würde ich zuerst machen? Ich würde die Leistungsträger, also ich würde, wenn ich Berlin wäre, würde ich gucken, welches öffentliche Gebäude haben wir in Potsdam oder in Berlin am Rand, also schön am Wannsee, damit sie eine schöne Umgebung haben, weil die Umgebung ja auch wichtig ist. Und dann sage ich, wir bauen jetzt hier sofort einen Sportplatz hin. Hier haben wir 5 Gebäude, die werden sofort renoviert und wir holen aus allen Berliner Schulen die besten Leute raus und wir holen die besten Lehrer und machen hier Exzellenzförderung. Und wenn wir das gemacht haben, sage ich dir, 15 Jahre später fangen die an am Eingang, der hat den Nobelpreis gewonnen, der wurde Vorstand von Siemens, der hat das und das gemacht, der hat das und das gemacht, der hat das und das gemacht und so weiter. Und dann kannst du sozusagen den Eingang komplett zu stickern mit diesen ganzen Erfolgen, die die ehemaligen Schüler geschafft haben, weil das ja kein Geheimnis ist. Wenn man aber die Leute in Klassen sperrt, die sozusagen nur sich selber quasi überlebensfähig machen, sind jetzt nicht alle sozusagen, aber viele davon, gerade in Berlin, dann kann das nicht entstehen. Und so entsteht Exzellenz. Also, aber das ist ja bei uns so, dass das nicht dass alle Menschen sozusagen oder alle Schüler gleich sind, dass wir alle mitnehmen müssen und so weiter. Das passt halt nicht zu unserem Schulsystem. Aber deswegen fallen wir ja auch immer weiter zurück. Es ist eben so, dass wir kognitiv unterschiedlich geboren wurden. Ich kann es auch nicht ändern. Ich bin zum Beispiel relativ schwach in Sprachen. Dafür kann ich dir in Mathematik Dinge vormachen, wo du dich quasi wundern wirst, wie ich das gerade gemacht habe. Aber das sind eben so meine Talente und so haben eben Kinder verschiedene Talente und wir müssten eigentlich das Schulsystem so umstricken, dass wir sagen, wir suchen die Talente, wir suchen wenn welche Talente und diese Talente müssen wir maximal fördern mit ganz, ganz viel Geld. Und dann werden sich alle Probleme, was Forschung und Entwicklung angeht, was das Zusammenleben angeht, was das politische Berlin angeht, wenn man das flächendeckend in Deutschland machen, innerhalb von 10, 15 Jahren wieder lösen, weil dann eine Generation heranwächst, die Probleme oder die Probleme in Berlin oder die weltweiten Probleme ganz anders angeht, als wir das derzeit tun.
Ja, also das ist ja definitiv ein konkreter, sinnvoller Vorschlag. Ergänzend dazu vielleicht noch der Vorschlag, wie man es in China macht, weil wir beim Thema ja waren. Roboter-Olympiaden wären auch in Deutschland gegebenenfalls hilfreich, dafür mal diese Technologieoffenheit weiter zu fördern. In den USA hat man das ja jetzt auch eingeführt. Und ja, schreibt super gerne mal eure Meinung und Gedanken dazu in die Kommentare, auch ob euch das interessiert, einfach mal so eine Bestandsaufnahme zu machen, wo stehen wir hier in Deutschland. Emanuel, ich danke dir jetzt in jedem Fall für die spannenden Einblicke in das, was gerade passiert und sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. War eine sehr schöne Diskussion und ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben und die gebe ich auch nicht auf. Also ich mache ja auch hier jeden Tag meine Dinge weiter und resigniere nicht, hoffe weiter und hoffen wir, dass die Erkenntnis kommt und an dem Tag, wo sozusagen dann der neue Bildungsminister sagt, wir machen das jetzt so und wir machen Exzellenzforderungen und so weiter, mache ich mir dann abends eine Flasche Wein auf und freue mich, denn dann weiß ich, jetzt ist der erste Tag, wo es wieder in die andere Richtung geht.
Absolut, ja. Wir werden weiterhin alles geben. Emanuel, danke dir und bis dann.
Danke, danke, danke schön. Danke.